Dieses Jahr darf ich ja Personen aus der Bibel in unseren Predigten betrachten. Und meine letzten Predigten handelten von der Person Jesu und besonders von seinen Worten, die er sprach. Jetzt vollziehen wir thematisch einen Wechsel, denn heute bekam ich eine besondere Person aus der Bibel aufs Herz gelegt, nämlich der leidenschaftliche Christ. Ja. Als Einleitung: Leidenschaft nicht mit Vollgas verwechseln. Wer geistliche Leidenschaft verwechselt mit Vollgas geben, spektakulären Aktionen und Erlebnissen, der wird gewarnt. Hüten wir uns vor dem verführerischen Glanz der Arbeitswut, vor den Augenblicken, in denen wir uns insgeheim sagen, wie wunderbar es doch ist, erschöpft zu sein im Werk des Herrn. Davon, dass man sich zumindest richtig ins Zeug gelegt hat, sein Bestes gegeben hat. Nein, es ist weit besser, ein paar unauffällige Dinge zu tun, aber nach Gottes Anweisung. Leidenschaftliches Christsein ist jener Glaube, der sich zuerst ausdrückt in der Freundschaft zu Jesus, der uns nicht Knechte, sondern Freunde nennt, Johannes 15, 15. Und das heißt, Leidenschaft für Gott ist die Liebe, die ihm selbst gilt und ihm geschenkt wird in der Stille und im Gebet. Sich selbst Gott hinhalten und hingeben. Leidenschaftliche Hingabe heißt, mit Freude Gottes Willen zu tun. William Booth, der Gründer der Heilsarmee, hatte diese Leidenschaft. Er sagte, es gibt Menschen, deren Leidenschaft die Kunst ist. Es gibt Menschen, deren Leidenschaft der Ruhm ist. Es gibt Menschen, deren Leidenschaft Gold ist. Meine Leidenschaft ist, Seelen zu retten. Was ist meine Leidenschaft? Und die Frage, bin ich ein leidenschaftlicher Christ? Wir dürfen jetzt einen Christen sehen, welcher sich Gott hingegeben hat.
Und wir dürfen jetzt einen Christen sehen, welcher sich Jesus leidenschaftlich hingegeben hat. Diese leidenschaftlichen Kämpfer hat Gott ausgewählt. Wir lesen das im Buch der Richter aus der Bibel. Gideons Heer ist zu groß. Wir kennen das vielleicht, diesen Text. Gideon, den man auch Jerubal nannte, brach früh am Morgen mit seinem ganzen Heer auf. Bei der Quelle Harod errichteten sie ihr Lager. Das Lager der Medianiter befand sich nördlich davon in der Ebene, nahe beim Hügel Mor. Aber der Herr sagte zu Gideon: Dein Heer ist zu groß. So kann ich die Medianiter nicht in eure Hand geben, sonst werden die Leute von Israel am Ende prahlen und sagen: Der eigenen Hand verdanken wir unsere Rettung. Darum lass im ganzen Lager ausrufen, dass alle, die Angst haben, nach Hause gehen. Da gingen 22.000 wieder heim. Nur 10.000 blieben bei Gideon. Doch der Herr sagte zu Gideon: Dein Heer ist immer noch zu groß. Führe die Männer hinunter zur Quelle. Dort will ich selbst die Auswahl treffen. Ich werde dir sagen, wer mit dir gehen soll und wer nicht. Gideon führte die Männer zum Teich an der Quelle. Dort sagte der Herr zu ihm: Wer sich hinwirft und das Wasser mit der Zunge aufleckt wie ein Hund, den stell auf die eine Seite, und wer sich zum Trinken hinkniet, den stell auf die andere. 300 Männer leckten das Wasser mit der Zunge, alle übrigen knieten sich hin und führten es mit der hohlen Hand zum Mund. Der Herr sagte zu Gideon: Durch die 300 Männer, die das Wasser mit der Zunge geleckt haben, also so mit der Zunge, Und das war noch cool, ich wusste nicht so recht, soll ich das machen. Und dann waren wir im Hauskreis bei Vreni und Daniel Bossart. Und es war dann, wir gingen so gegen Ende zu und es war ganz so ziemlich ruhig relativ. Und dann sie haben ja einen Hund. Und dann hat er genau so geleckt. Wirklich. Und ich sagte, dann hört ihr, wie Gideon, wie bei Gideon. Und das war die Bestätigung, doch, ich mache das. Der Herr sagte zu Gideon, durch die 300 Männer, die das Wasser mit der Zunge geleckt haben, will ich Israel retten und die Midianiter in deine Hand geben. Die anderen sollen nach Hause gehen.
Und es hat mich neu tief berührt. Ja, bin ich selber ein leidenschaftlicher Christ. Wir wollen uns überlegen als erster Punkt, kenne ich eine tiefe Sehnsucht nach Gott, kenne ich das? Wie ein Hirsch nach frischem Wasser leckst, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Ich dürste nach Gott, nach dem wahren, lebendigen Gott, Psalm 42, 1-3a, nach der guten Nachricht. Sehnsucht und Leidenschaft sind seelenverwandt. Sehnsucht nach Gott. Ein junger Jude kommt zu einem Rabbi und sagt, ich möchte gerne dein Jünger werden. Da antwortete ihm der Rabbi, gut, das kannst du, aber ich habe eine Bedingung. Du musst mir eine Frage beantworten. Liebst du Gott? Da wurde der Schüler nachdenklich. Lieben, das kann ich eigentlich nicht behaupten. Der Rabbi sagte freundlich, gut, wenn du Gott nicht liebst, hast du vielleicht Sehnsucht danach, ihn zu lieben. Der Schüler überlegte eine Weile und erklärte dann, manchmal spüre ich die Sehnsucht danach, ihn zu lieben, recht deutlich. Aber meistens habe ich so vieles zu tun, dass diese Sehnsucht im Alltag untergeht. Da zögerte der Rabbi und meinte dann, wenn du die Sehnsucht, Gott zu lieben, nicht so deutlich verspürst, hast du dann Sehnsucht danach, Sehnsucht zu haben? Da hellte sich das Gesicht des Schülers auf. Genau das habe ich. Ich sehne mich danach, diese Sehnsucht zu haben, Gott zu lieben. Der Rabbi entgegnete ihm darauf, das genügt, du bist auf dem rechten Weg. Ein leidenschaftlicher Christ, welcher sich danach sehnt, nach Gott Sehnsucht zu haben, erwartet Großes von einem allmächtigen Gott. Ich habe das im Gebet auch geprüft. Rein biblisch kann ich da wirklich dahinter stehen. Ich glaube das auch vom biblischen Gesamtzusammenhang, dass das so ist, dass wenn ich ein leidenschaftlicher Christ bin, der sich danach sehnt, nach Gott Sehnsucht zu haben, erwarte ich Großes von einem allmächtigen Gott. Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Jeremia 33, 3. Ein biblisches Beispiel von vielen, von einem Menschen, welcher Großes von Gott erbat. An jenem Tag, als der Herr die Amoriter in die Gewalt der Israeliten gab, hatte Josua laut zum Herrn gebetet. Vor dem ganzen Volk hat er gerufen, Sonne, bleib stehen über Gibeon und Mond, über dem Tal Ajalon. Da waren die Sonne und der Mond stehen geblieben, bis die Israeliten sich an ihren Feinden gerächt hatten. Dieses Ereignis wird auch im Buch der Rechtschaffenen beschrieben. Die Sonne stand fast einen Tag lang hoch am Himmel und lief nicht nach Westen. Weder vorher noch nachher hatte sie einen Tag gegeben, an dem der Herr so etwas auf die Bitte eines Menschen hin getan hätte. Damals aber tat er es, denn er kämpfte auf der Seite Israels. Mutiges Beten verherrlicht Gott und beweist seine große Macht. Mutiges Beten gibt Gott eine Gelegenheit, seine gewaltige Kraft zu beweisen und seinen Namen zu verherrlichen. In Nazareth konnte der Herr Jesus selbst keine großen Taten tun, wegen des Unglaubens der Bewohner, Markus 6,5. John Rhys, sein Doktor der Theologie, schreibt: Gott kann und will immer noch große Dinge tun, aber es gibt so wenig Menschen, die Gott bitten und große Dinge von ihm erwarten. Gott ist immer noch der Gott, der sein Volk aus Ägypten führte. Doch wir tun unseren Mund nicht weit auf und bekommen darum keine großen Bissen von Gott. Psalm 81,11: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Tu deinen Mund weit auf, lass mich ihn füllen. Und die Frage heute Morgen an uns alle: Erwarte ich große Bissen von Gott oder nur so ganz kleine Häppchen? Ein leidenschaftlicher Christ, welcher sich danach sehnt, nach Gott Sehnsucht zu haben, erwartet Großes von einem allmächtigen Gott und mit Fragezeichen Wundertaten. In der Bibel werden wir auf die Gabe der Wundertaten aufmerksam gemacht, 1. Korinther 12,10. Einem anderen werden Wirkungen von Wunderkräften und Wundertaten gegeben. Was meint Paulus, wenn er die Gabe der Kraftwirkungen oder Wundertaten aufzählt? Geht es hier vor allem Dingen um Wunder? Wie können wir diese Gabe näher beschreiben? Im griechischen Grundtext steht: Wirkungen von Kräften. Das klingt nicht danach, als ließe sich diese Gabe exakt beschreiben. Wirkungen und Kräfte können ja vielfältig sein. Die gängigen Bibelübersetzungen versuchen, diese Gabe eine Richtung zu geben, indem sie von Wunderkräften oder von der Kraft, Wunder zu tun, sprechen. Aber Paulus beschreibt diese Gabe nicht näher. Wir können sie kaum greifen, und das gefällt mir, denn es wird erneut vermieden, diese Gabe auf bestimmte Erscheinungsformen zu beschränken. Die Kraft des Heiligen Geistes wirkt unterschiedlich, 1. Korinther 12,6. Wir können aus ihr keinen fixen Katalog machen. Auch an anderen Stellen spricht das Neue Testament von Machttaten, Kraftwirkungen oder Wundern. Und meistens bleibt offen, was genau gemeint ist. Hier einige Beispiele. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, Apostelgeschichte 2,22. Denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat, zum Gehorsam der Nationen, durch Wort und Werk, in der Kraft der Zeichen und Wunder, in der Kraft des Geistes. Römer 15,18 und 19. Und Gott hat dazu Zeugnis gegeben durch Zeichen und Wunder und mancherlei mächtige Taten und durch die Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Hebräer 2,4. Diese offenen Formulierungen laden uns dazu ein, kein engstirniges Denken zu entwickeln, sondern weitherzig zu bleiben. Wer nur eine enge Vorstellung hat, lässt diese Gabe auch nur in der Enge zu. Wenn ich die Gabe der Kraftwirkungen oder Wundertaten allerdings näher beschreiben müsste, dann würde ich sagen, es geht um Wirkungen, die über das für uns Normale hinausgehen. Klar. Was für uns verwunderlich ist, ist bei Gott ganz normal. Was uns übernatürlich erscheint, ist für Gott ganz natürlich. Aber wenn Jesus beispielsweise Wasser in Wein verwandelt oder einen jahrzehntelangen Gelähmten augenblicklich gesund macht, dann ist das ein schöpferischer Akt, der über das für uns Natürliche hinausgeht. Wenn ich für einen Krebskranken bete und er plötzlich eine komplett neue, gesunde und reibungslos funktionierende Speiseröhre bekommt, dann ist das keine prozesshafte Heilung, sondern ein augenblickliches Wunder. Solche Dinge sind aus meiner Sicht gemeint, wenn Paulus über die Gabe der Kraftwirkungen spricht. Das ist nicht die gleiche Gabe wie die Gabe der Krankenheilung. Oder wenn wir schon viele Jahre um einen Menschen gebetet haben, dass er Jesus annimmt und zu ihm umkehrt, und dann plötzlich geschieht es. Das ist ein Wunder. Bei der Gabe der Kraftwirkungen, Wundertaten, geht es auch um meinen Nächsten. Es geht darum, meinem Mitmenschen in seiner Not zu begegnen, so wie Jesus es getan hat. Dadurch kommt er mit dem Reich Gottes in Berührung und darf darauf reagieren. Das ermutigt mich dazu, mit Eifer und Leidenschaft für diese Gabe zu beten. Wir sollen darum beten, aber gleichwohl in der demütigen Haltung bleiben, denn es steht im 1. Korinther 12, 11, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Aber wir dürfen beten um diese Gaben. Ein Wunder kann ich nicht selbst machen. Wie geschieht es also? Gott ist derjenige, der das Wunder an einem Menschen tut. Manchmal direkt, manchmal unter Einbezug von uns Menschen. Wir sehen uns kurz an, wie Jesus uns mit einbeziehen kann. Darum bitten und danach eifern gemäß 1. Korinther 14, 1. Strebt nach der Liebe. Eifert aber nach den geistlichen Gaben, als wir dürfen danach eifern, uns danach ausstrecken, besonders aber, dass ihr weissagt. Zweitens, nah bei Gott sein. Ich brauche Sensibilisierung dafür, was Gott tun möchte. Drittens, ein Not für oder ein Herz für die Not des anderen haben. Gott gebraucht mich, um an anderen Menschen Wunder zu vollbringen. Viertens, damit rechnen. Ist es wirklich möglich, dass ich gemeint bin? Ja, so bleibe ich in einer aktiven Erwartungshaltung und halte Ausschau danach, was Gott in meinem Umfeld tut. Ein leidenschaftlicher Christ, welcher sich danach sehnt, nach Gott Sehnsucht zu haben, erwartet große Wunder von einem allmächtigen Gott. In seinem eigenen Leben, aber auch im Leben von seinen Mitmenschen. Deshalb darf ich mich jetzt entscheiden und nach vorne kommen, den Wundern nicht mehr hinterher zu laufen, sondern danach zu streben, dass mein Leben von Wundern begleitet wird. Und das tue ich nicht um der Wunder willen, sondern um der Menschen willen, die Gott mit seiner rettenden Botschaft erreichen möchte. Ich sage diesen Satz nochmals. Deshalb darf ich mich jetzt entscheiden, nach vorne zu kommen. Den Wundern nicht mehr hinterherzulaufen, sondern danach zu streben, dass mein Leben von Wundern begleitet wird. Und das tue ich nicht um der Wunder willen, sondern um der Menschen willen, die Gott mit seiner rettenden Botschaft erreichen möchte. Rechne ich mit Wundern bei mir und anderen Menschen? Es sollte das Normale sein. Wir wollen jetzt Musik einspielen und ich möchte einfach diese Fragen jetzt stellen. Alle, welche nach dieser Gabe der Wundertaten streben wollen, dürfen nach vorne kommen. Man darf kommen, der liebe Hans wird Stühle hinstellen. damit wir beten können. Man darf auch an die Gebetsbänke. Alle, welche für ein Wunder an sich selbst beten lassen möchten, dürfen ebenfalls nach vorne kommen. Und ich möchte auch die Seelsorgerinnen und Seelsorger bitten, sich bereit zu halten, die nicht selber für sich beten lassen möchten. Das darf man ja auch. Alle, welche sich generell nach einem leidenschaftlichen Christenleben sehnen, dürfen auch kommen. Und wir wollen wirklich uns einfach öffnen heute Morgen. Und diejenigen, die nicht kommen, die dürfen beten. Die dürfen beten für die, die kommen. Die dürfen beten für die Menschen, die heute öffentlich Schritte tun. Wir wollen ganz frei sein. Und wir müssen auch nie denken, ja, wenn dann so viele kommen, das könnte langweilig sein oder so. Nein. Auch wenn ich nicht komme, dann darf ich beten in der Fürbitte. Dann darf ich beten, dass Wunder geschehen heute Morgen auch. Und wir wollen diese Fragen einfach noch einmal uns auch ins Herz hineinnehmen. Fragen an uns persönlich. Alle, welche nach dieser Gabe der Wundertaten streben wollen, dürfen jetzt nach vorne kommen. Also wer diese Gabe möchte der Wundertaten, der darf demütig darum bitten. Schlussendlich wird der Heilige Geist geben, wie er will, aber es ist eine gute Gabe und wir dürfen danach beten. Man darf das Seelsorgen auch sagen. Alle, welche für ein Wunder an sich selbst beten lassen möchten, dürfen ebenfalls nach vorne kommen. Alle, welche sich generell nach einem leidenschaftlichen Christenleben sehnen, dürfen auch kommen. Ein Dankpsalm. Jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt mit Jubel vor sein Angesicht, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, dankt ihm, lobt seinen Namen, denn der Herr ist freundlich, seine Gnade währt ewig und seine Treue durch alle Generationen. Das ist der Psalm 100. Denn der Herr ist freundlich, seine Gnade währt ewig und seine Treue durch alle Generationen. Amen.